Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, der beste bayerische Filmpodcast der Welt. Zumindest das, was wir hier so produzieren, ist auf jeden Fall unser bester Podcast. Und heute geht's in dieser wunderbaren neuen Folge um Fische. Und zwar in zwei verschiedenen Formaten, einmal in 3D und einmal ohne. Das ist auch dann im Titel so drin. Und Mike, du kannst bestimmt den Hörern verraten, um was es heute geht.
Ich glaube schon, dass ich es zusammenbringe. Wir reden auf alle Fälle über Piranha 3D wahlweise dazu. Also ich habe ihn bloß in 2D jetzt noch mit gesehen am Fernsehen, aber im Kino habe ich ihn damals in 3D gesehen. Jetzt auf jeden Fall, wir reden über Piranha, das Remake von dem Joe Dante-Film von 1978. Da geht es quasi darum, dass bei einem unterirdischen Seebeben sich eine Felsspalte auftut und darunter sind ganz fiese Fische, die strömen aus und tyrannisieren eine Kleinstadt bzw. eine Spring Break Party und dezimieren da haufenweise junges Fleisch. Genau, um das geht's.
Oh ja, junges und vor allem halb nacktes bis nacktes Fleisch.
Auf jeden Fall massiv, massiv viel.
Wenn das Remake ist, hast du dann das Original auch gesehen?
Ach, das ist lang her. Das ist lang her. Aber das ist, was ich noch weiß, war das um einiges zahmer als das, was wir jetzt da gesehen haben. Der Film ist ja vom Alexandre Aja, der kennt man halt für eher saftige Kost. Und zwar hat der das Hills Have Eyes Remake gemacht und High Tension, den ersten Mirrors und hat auch das Remake von Maniac produziert. Also in der Vita vor dem Herrn ist einiges an Remakes vorhanden.
Und außerdem, ja. Der Mo ist uns ja nicht ganz unbekannt. Wir haben ja bereits schon eine Folge über einen Film von ihm aufgenommen und zwar Crawl.
Ach ja, stimmt, freilich, hast du recht. Na, der Herr hat's drauf. Also ich finde dem seine Vita bis jetzt tadellos und ich freue mich um jeden Film, den der Herr rausbringt.
Also ich muss jetzt zugeben, ich habe den Film, wo der 2010 im Kino war, nicht im Kino gesehen und ich habe ihn jetzt erst vor kurzem das allererste Mal gesehen. Okay. Schande über mich, weil mein 18-jähriges Ich hätte sich tierisch über den Film gefreut. Aber naja, jetzt halt 10 Jahre später, dann schaut man sich den halt jetzt an, mit der Frau natürlich.
Oh,
und
okay.
die hat auch Spaß gehabt.
Okay, passt.
Und man muss sagen, jetzt bei der ersten Sichtung, und wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es vom Alexandre Aja ist, der Crawl gemacht hat, dann hätte ich jetzt mehr so in die Richtung Sharknado gedacht und halt so, ja, eher Trash-Movie. Wobei er natürlich ja viel Passagen hat, was das auch unterstreicht, aber dennoch so den Absprung findet in einen eigentlich sehr unterhaltsamen Horrorfilm beziehungsweise in eine sehr unterhaltsame Horrorkomödie.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, den Vergleich zu Sharknado, das ist wirklich grauenhaft, weil der Film hat wirklich noch einiges mehr Klasse zu bieten, als wie so ein gewollter Trash-Murks à la Sharknado. Und ja gut, also Piranha geht meiner Meinung nach als Fun-Splatter-Komödie da richtig auf. Also der hat damals mir alles gegeben, wo sie erwartet habe. Und gut, jetzt bei der Zweitsichtung eben auch schon, ja, ist jetzt her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, bloß wir rechnen ja fast wieder, auch wieder 11 Jahre. Und es hat sich meine Sicht jetzt auf den Film ein kleines bisschen geändert, aber im Großen und Ganzen habe ich wieder riesen Spaß gehabt.
Okay, inwiefern hat sich's geändert? Du hast jetzt mehr Mitleid mit den Fischen als mit den Menschen.
Ich weiß, warum die Fische die ganzen Jungen zusammenfressen. Nein, weil er meiner Meinung nach er kann über die kurze Laufzeit nicht immer überzeugen. Also er hat oftmals ein paar so Füllelemente drin, wo den Drive vom Film rausnehmen. Und da die Charaktere nicht ganz so sympathisch sind, finde ich, zückt sich das dann manchmal ein bisschen. Aber ich möchte behaupten, dass ab Minute 55 da das Gemetzel so richtig losgeht. Und dauert dann fette 13 Minuten und in den 13 Minuten, da gibt's für den Gorehound einiges zum Singen.
Oh ja, oh ja. Da merkt man aber auch den Unterschied zu Sharknado.
Auf jeden Fall.
Dass die Effekte und auch die Wunden, die da drin dann vorkommen, oder auch die Kills, sind schon extrem kreativ. Und man kann es eigentlich nicht anders sagen, machen einfach Spaß.
Ja, total. Total, da bin ich voll bei dir. Da geht's eigentlich schon los, möchte ich gleich mal vor Anfang anfangen, und zwar der Opener, den finde ich obercool. Ich weiß nicht, hast du erkannt, wer das ist in dem Boot?
Nein.
Das ist der Richard Dreyfuss, ist das. Das ist einer von den drei Herren, die auf dem Boot Jagd auf den weißen Hai machen. Gut, der Herr Dreyfuss hat jetzt quasi den Angriff vom weißen Hai überlebt. Achtung, Spoiler. Ja, aber leider überlebt er den Angriff vor die Piranhas nicht. Man sieht eigentlich da am Anfang schon, in was für Richtung das geht. Wenn da die angefressene Hand vom Wasser rauskommt, das schaut schon richtig grintig aus. Dann im Vorspann, wenn man schon liest, Special Makeup FX bei Nicotero and Berger. Also das sind zwei Herren der KNB FX Group, die für die Effekte von Filmen wie From Dusk Till Dawn zum Beispiel verantwortlich waren. Dann läuft dem Gorehound auf alle Fälle einmal das Wasser im Mund zusammen, weil dann geht man eigentlich davon aus, dass man einiges an Schauwerte zum Sehen kriegt.
Ja, und es bezieht sich ja dann nicht nur auf die Effekte, sondern auch für die ganzen Lüstlinge unter uns. Schade, dass jetzt der Kanye nicht dabei ist, der kann da voll einsteigen. Gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viel nackte Haut.
Wobei, bei so muss ich aber auch nicht schlecht recherchiert. Also, da haben ja einige wirklich professionelle Pornodarstellerinnen mit dabei in dem Film.
Ich habe mindestens eine erkannt.
Ah, ich habe da nur von denen gehört, also nur gehört. Ich habe das gelesen und gedacht, na, sagt man nichts.
Nein, ich hab dann gleich zu meiner Frau gesagt, schau hier, das ist doch die Gianna Michaels. Und dann ist mir eingefallen, mit wem ich gerade sprich. Ja, ich habe dann gesagt, ja, das ist eine Schauspielerin.
Ja. Und ja gut, also die Riley Steele hat ja im Endeffekt als die größere Rolle unter die Pornosternchen, das ist quasi die mit am Boot ist bei die Wild Wild Girls an der Seite von der unglaublich bezauberten Kelly Brock, die leider noch kein Pornodraht hat. Und wie du schon gesagt hast, die Gianna Michaels ist dabei, das ist die Dame in dem, wie sagt man da, wo den Gleitschirm fliegt,
ja,
den
er wo Füße gefressen werden. Die mit dem zu knappen Bikini.
Ja, sehr knapp. Die Ashlyn Brooke und die Brie Olsen, das ist die Tante, die quasi bei dem Unfall vor dem Wet T-Shirt Contest mit dem Stahlseil in zwei Teile teilt wird. Also quasi die, wo Andy am Busen in der Mitte durchteilt wird und wo der BH zuerst runterfällt und dann fällt das Oberteil ins Wasser. Also das Oberteil, der Oberteil des Körpers ins Wasser. Das ist quasi die Brie Olsen. Ja, die vier Mädels habe ich jetzt quasi herausgefunden.
Man kann meinen und sagen, was man will über Pornodarstellerinnen, Hut ab, dass man dann bei so einem Film mitmacht und dann natürlich seinen eigenen Tod so entsprechend inszeniert. Also das ist ja teilweise echt krass.
Das stimmt. Ja, und so die machen ihren Job auch gut. Also gut, recht viel Sprechrollen haben sie in dem Fall nicht, aber sie können körperlich überzeugen.
Also Oscar-preisverdächtig fast, ja.
Ja, wir behaupten, in dem Film hat keiner einen Oscar verdient, außer Special Effects Team, aber okay. Und die Kelly Brock quasi, die in Anführungszeichen Anführerin der Wild Wild Girls ist, die ist unglaublich bezaubernd. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die damals im Kino gesehen und gedacht, was, wow, wer ist denn das? Und ja, das ist wirklich eine wunderhübsche Frau.
Ist auch der neben dem Hauptdarsteller der sympathischste Charakter, finde ich.
Ja, definitiv.
Vor allem, wenn eine Frau mit dem umgeht, weil sie was hat, das finde ich ja immer toll.
Auf jeden Fall. Aber wir haben ja nicht nur Pornodarstellerinnen am Set, wir haben ja ein paar richtig coole Cameos, und zwar ein Eli Roth, den man mir aus die Hostelfilme kennen oder als Regisseur von die Hostelfilme oder Cabin Fever und Green Inferno. Das ist der Herr, der den Wet T-Shirt Contest leitet und die Mädels da nass macht, der wo dann der Kopf zbatzt wird zwischen einem Boot. Aber Christopher Lloyd hast du kennt, oder?
Ja, falle ja, aber Eli Roth habe ich erkannt, weil ich habe mir gedacht, Alter, schau hier, Death Proof und Inglourious Basterds.
Ach, stimmt. Ja, ich bin nicht so Tarantino-affin, aber jetzt, wo du sagst, stimmt, der ist ja da jetzt mit dabei, gell?
Ja, da sind mir fast Augen rausgefallen. Da habe ich mir gedacht, und genau so eine Rolle, da darf ich ja sofort mitmachen.
bei Death Proof, oder ich meine, beim Inglourious Basterds ist er der Bärenjude, oder?
Ja, genau.
Geiler Name. Ja, gut, Christopher Lloyd, der Doc aus Zurück in die Zukunft, spielt eigentlich dieselbe Rolle wie in Zurück in die Zukunft auch. Nur, er ist jetzt schon ganz schön alt worden, meine liebe Frau. Und jetzt ist der Film aber schon wieder 11 Jahre alt. Ja, wer noch dabei ist, auch ist ziemlich cool, der Chris O'Donnell, der Kameramann und Produzent von die Wild Wild Girls. Den kennt man, das ist der dicke Junge aus Stand By Me. Wolleck, jetzt werden so ein paar Leute jetzt sagen, Wolleck, das ist der Wahnsinn. Ja, schaut's nochmal noch. Das ist auf alle Fälle der dicke. Genau.
So schaut's aus. Ja, Wahnsinn. Aber der Hauptdarsteller, der den, wie heißt jetzt der Jake Forrester, oder? Spielt?
Ja.
Der Stephen R. McQueen, der kommt nicht mehr in so viele Filmen vor dann. Also der hat anscheinend mit Piranha nicht unbedingt den Absprung dann zum Filmstar geschafft.
Gar nicht. Meine, es ist ja so, dass die Kelly Brock-Sekten hat man dann leider auch nicht mehr so viel in Filmen gesehen. Aber okay, sie hat auf alle Fälle in Piranha einen sehr eindrucksvollen Auftritt hingelegt.
Einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss ja bei ihrer Szene jetzt mal an Musik denken, oder mir gefällt ja jetzt mal die Musik voll. Ich bin zwar jetzt nicht so der Techno- oder Rave-Freak, aber die Musik, die da in die Party-Szenen läuft, finde ich auch saugeil. Also die haben es wirklich, da wird man auf alle Fälle immer sauber mit, wenn man sich den Film anschaut.
Ja, also sagen wir mal jetzt, nachdem ich es zum ersten Mal gesehen habe, ist mir das jetzt weniger aufgefallen, weil ich tatsächlich auch von Anfang an nach dem Opener schon darauf gehofft habe, dass die Piranhas gleich loslegen, weil mir ehrlich gesagt dieses Spring Break Gedöns irgendwie tierisch aufgeregt hat und ich mir dann gedacht habe, die werden alle sterben. Aber es hat dann, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ein bisschen gedauert, bis dann losgeht. Aber jetzt muss ich schon nochmal blöd fragen, weil den Vergleich, den ich vorhin gebracht habe mit Sharknado, das war jetzt weniger, also ja, natürlich, in Sharknado geht's ja um einen Tornado mit bissigen Fischen, da haben wir auch bissige Fische in dem Film. Sondern da, wo ich mir halt dann gleich beim Opener gedacht habe, wenn diese Wasserspielradio da kommt,
ja,
dass das Fischerboot dann herunterzieht oder runterziehen möchte,
ja,
der Effekt hat jetzt nicht so geil ausgeschaut. Da frage ich mich halt dann, war das ja halt vielleicht im Kino, wenn man es dann in 3D gesehen hat, deutlich besser? Also kann ich mir halt dann bei Full-Szenen noch vorstellen, wo ich mir dann denke, okay, das war in 3D bestimmt richtig, richtig geil.
Du, das kann schon sein. Wie gesagt, das ist so lang her, aber ich habe mir da auf meinem Zettel auch notiert, also dass das CGI oft ziemlich mies ist. Also allgemein, es sind bestimmte Szenen auch dabei, wo sie mit einem Piranha rausziehen, weil er an einer zerfleischten Leiche dranhängt und dann sieht man zappelnd am Boot, wo du dann oft sagst, am Himmelswillen, schrecklich. Aber es kann wirklich sein, dass die Szenen dann in 3D besser wirken, als wir das, was ich da in 2D sehe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt da keinen Vergleich. Die Kinosichtung ist zu lang her.
Okay. Einen Tag vorher war mein Bruder bei mir und die haben gefragt, hey, ich muss nur einen Film gucken für einen Podcast. Entweder ich schaue mir Piranha an oder ich habe mir dann mit ihm das Ding angeschaut, was natürlich auch richtig geil war. Aber bei Piranha hat er dann gesagt, nein, den hat er mit 17 im Kino gesehen und das ist für ihn so ein Film, wo man nicht genau weiß, kriegt der jetzt einen Ständer oder nicht? so ein stetiges Auf und Ab zwischen ich scheiß mir vor den Hosen und huiuiui, jetzt geht's aber gleich los.
Ja, sagen wir es mal so, wieder die magische ab Minute 55 kannst du es auf alle Fälle mit dem Ständer hübsch vergessen, meine ich, weil dann wird es zu krass. Oder du sollst wirklich, wenn du bei der Szene dann einen Ständer kriegst, vielleicht einen Arzt aufsuchen.
Ja, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, dann stimmt auf alle definitiv was nicht.
Also man merkt auf jeden Fall, jeder, der in dem Film mitspielt oder wahrscheinlich auch daran beteiligt war, hat da total viel Spaß dran und dadurch, weiß ich nicht, ist das auch gar nicht so trashig, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man den auch veröffentlicht hat, gar nicht so richtig damit gerechnet hat, dass der Film so gut angenommen wird. Aber wenn man jetzt mal bei der IMDb oder bei Letterboxd guckt, also für das, was der Film vom Titel her schon verspricht, ist er sehr gut bewertet, in meinen Augen.
Auf jeden Fall. Na, und er zündet ja auch. Also wirklich, der hat Humor und der Splatter ist super und als so ein Partyfilm ist der ideal. Er nimmt sich selber nicht sonderlich ernst. Passiert alles wegen mit einem Augenzwinkern. Aber wie gesagt, da sind trotzdem alle Splatter-Szenen dabei, die wo richtig hart sind, die wo ich dann richtig aus der guten Laune ein wenig rausreißen. Aber der Vergleich dann dazu zu Sharknado ist halt eben, dass sie die Filme halt, die wollen halt mit aller Gewalt schlecht sein. Die sagen einem Zuschauer die ganze Zeit, hey, servus, ich bin richtig schlecht, schau mich an, hab Spaß und verzeih alle, wie schlecht ich bin und super. Und das möchte Piranha nicht. Piranha ist das, was er ist und das macht Spaß. Und deswegen habe ich mit den Sharknado-Filmen an sich eben ein Riesenproblem, wo viele Leute sagen, ja, ich stehe auf so Trash-Filme wie Sharknado. Ich sage, ja, das ist aber kein Trash. Das ist immer ein Unterschied zwischen gewollten Trash und einem richtigen Trash-Film in Richtung Trauma oder sowas in der Richtung. Aber wie gesagt, Sharknado, das ist für mich so richtig kalkulierter Blödsinn mit ganz miese Effekte. Und das System hinter dem Sharknado, das nutzt ja noch den ersten Film schon ab. Dann haben wir aber die Nummer 5 Filme drauf vor dem Scheißdreh.
Ja.
Ja, ich komme da nicht klar damit. Aber gut, es gibt bestimmt viele Leute, die wo da Spaß haben. Und auch wenn man die Filme dann wieder sieht mit dem Kalkofe im Hintergrund, eben mit dem Schläfarzt-Hintergrund, ist vielleicht auch wieder was anderes. Aber an sich finde ich die Filme schon wirklich unterirdisch und unterhalten mich nicht einmal mehr.
Ja, also kurz, der Vergleich, der kommt halt wirklich jetzt nur wegen die Anfangseffekte, wo ich halt dann mir auch gedacht habe,
okay.
Wie wird es jetzt im Rest vom Film, wobei man sagen muss, auch beim restlichen Film, wenn es dann in der Höhle dann Sand, also in diesem Unterwassersee, das schaut dann schon wieder echt gut aus. Und auch die Piranhas selber, die wirken ja echt und, oder was heißt echt? Halt, für das, dass die Dinosaurier-Piranhas sind, wirken echt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Nein, und die haben auch ein Gewicht, weißt du? Das ist ja nicht so, dass das wirklich bloß eine salapprige CGI-Scheiße war, sondern die haben wirklich auch ein Gewicht und strahlen auch eine Bedrohung aus und ja, ich find's toll. Haben sie gut gemacht.
Na, wirklich. Hast du dann, weil es gibt ja Fortsetzung dazu, hast du den 2er gesehen?
Ja, lang ist her, aber den kann man wirklich komplett retzen. Also dieses geht dann wieder in Richtung Sharknado. Also da haben sie wirklich versucht, okay, das System ist aufgegangen beim ersten Film, Splatter, nackte Haut und Humor und sie übertreiben es einfach komplett. Also die Effekte werden schlechter, die Gags werden lahmer und ja, Spannung gibt es da gleich null und wirklich, es hat wirklich das Sharknado-Niveau. Also die Fortsetzung ist absolut nicht zum Empfehlen. Zum Beispiel ein kleiner Szenenvergleich mag ich nicht sagen, aber der Vic Rames kriegt ja quasi am Schluss von Piranha die Füße wegfressen vor die Piranhas.
Ja.
Und er spielt dann in der Fortsetzung wieder mit und hat dann Eisenfürs, also Roboterfürs zum Beispiel. Oder dass ein Schauspieler auf einem Ding sitzt, auf so einem Golfwagen und ihm wird dann der Kopf abtrennt durch ein Stahlseil, aber gut, es kann dir der Kopf gar nicht abtrennt werden, weil du kannst da mit dem Golfwagen gar nicht so langsam fahren. Weißt du, das sind so Sachen, das ist einfach mit aller Gewalt schlecht. Und natürlich haben wir da noch ein Ding dabei, meine ich sogar, an David Hasselhoff. Ja, nein, also das ist wirklich eine Farce im Vergleich zum ersten Film.
Hat aber dann auch der Alexander Ajar nichts mehr damit zum Tor gehabt.
Also soweit ich weiß nicht. Der gibt sie für sowas nicht her.
Na, aber also, wer den noch nicht gesehen hat oder nicht wirklich was bisher damit anfangen konnte, für Leute, die auf Horror und so ein bisschen Splatter stehen und einfach mal gemütlichen, lustigen Horrorfilm mal gucken wollen,
ja,
dem kann man das voll empfehlen. Also ich habe Spaß gehabt, meine Frau hat Spaß gehabt, trotz des Fauxpas, dass ich da eine Schauspielerin erkannt habe. Also von dem her volle Empfehlung.
Ja, voll. Nein, also wer Filme steht wie Braindead oder sowas oder Deathgasm oder sowas in der Richtung. Ja, auf jeden Fall bei Piranha auch zuschlagen. Gut, gibt sogar eine kleine Hommage an Braindead, wo wir gerade bei Braindead sind. Es wird eine Frau von ihre Haare verfangen sie in einem Außenbordmotor und der fängt dann wieder das Laufen und dann reißt sie quasi die ganze Gesichtshaut mit runter. Und die Szene gibt es so in der Richtung auch in Braindead zum Beispiel. Also man sieht dann auch, wo der Alexandre Aja sich ein wenig inspirieren hat lassen und wo er wo man sagt, wo seine Lieblingsfilme ein wenig so sind.
Mhm.
Der Ding hat zum Beispiel auch noch einen kurzen Auftritt, einen ganz einen kurzen, der Effektspezialist eben Craig Nicotero, der eben auch bei Walking Dead ganz dick drin ist, der tragt am Schluss nach dem Gemetzel auch über die Frau raus. Also das ist ein langgezogener, grauerhaariger Typ, der tragt eine Frau raus auf die Schultern und die ist quasi in der Mitte zweiteilt. Das war zum Beispiel der Craig Nicotero.
Ah, okay.
Genau.
Was er mit der Frau wohl gemacht hat?
Ja, ich weiß es nicht. Nimm mal früh.
Ja, was darfst denn du sagen? Weil, sagen wir mal, es kommen schon sehr viele Charaktere vor in dem Film. Mhm. Und es tun sie ja dann mehrere Handlungsstränge mehr oder weniger ab. Also man muss sagen, es ist einmal diese Spring Break Party, die man dann da sieht, wo dann ein Gemetzel stattfindet. Dann gibt es aber einen Jugendlichen, der eigentlich auf seine zwei kleinen Geschwister aufpassen soll und dann aber durch irgendeinen dummen Zufall mehr oder weniger ein Job angeboten bekommt bei einem Pornoproduzenten oder zumindest einem, der halt so ein paar Pornoclips dran will, damit er ihn auf einem Schiff rumführt, weil er natürlich ein Einheimischer ist und der Pornoclip-Produzent ist halt momentan einfach nur mit seiner Crew da zum Filmen und zum Spring Break einheizen. Die Geschwister von ihm haben dann nur so einen kleinen Handlungsstrang. Seine Mutter hat einen Handlungsstrang, der sie zwar dann mehr oder weniger bei der Spring Break Party abführt. Und dann gibt's ja nur die Forscher, die dann diesen Unterwassersee entdecken. Also, weiß ich nicht, ab einem bestimmten Zeitpunkt war es mal ein bisschen früh. Da haben wir gedacht, aber jetzt darf es langsam wieder mal zu die Piranhas gehen und dann richtig losgehen.
Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Also, das ist, dass er halt, für mich hat jetzt der Film halt eben ein paar Längen auch, weißt du? Und das ist halt, er versucht ja eh wirklich immer was zum Zeigen. Also, durch die verschiedenen Handlungsorte und Handlungsstränge, die wo dann auch wieder teilweise zusammenführen und so, versucht halt der da ein wenig eine Abwechslung reinzubringen. Und das, ich finde persönlich, dass ihm die Abwechslung auch nicht schlecht tut, weil wenn du nur die ganze Zeit immer auf einem Platz bist und an sich war das reine Abfilmen die ganze Zeit vor dem Spring Break, das war total fad. Mhm. Also egal wie attraktive Hintern da rumwackeln, es wird mit der Zeit einfach langweilig und es hat nicht wirklich, gut, es wird dann ermittelt quasi, wo kommen die her, warum haben die so gefräßig oder warum haben die so groß und hat das so Sachen und ich finde halt das schon, dass der Film das auch braucht, damit er auch den Zuschauer ein wenig bei Stange hält.
Ja.
Muss ich schon sagen. Und auch, wie gesagt, gut, bestimmte kleine Handlungsstränge hätte man auch weglassen können, wie das mit den zwei Geschwistern. Aber der Film hat ja eh bloß ohne Abspann 80 Minuten. Jetzt, wenn du dem nochmal was nimmst, dann bist du irgendwo dann gerade noch bei 70 Minuten und oder 75 und dann wird's dann schon happig. Mehr die fast behaupten, dass dann der Film einfach zu kurz wird. Dass die Produzenten dann sagen, okay, so können wir den nicht ins Kino bringen, weil der einfach zu kurz ist.
Hm. Ich finde, diese Unterwasserhöhle, das hätte man vielleicht noch ein bisschen strecken können, nur ein bisschen ausbauen.
Das war sehr atmosphärisch, das hat mir auch voll gefallen.
Die Höhle an und für sich oder die komplette Szene?
Weil die Szene. Zwei,
okay.
Weil ich finde auch, dass der Angriff dann auf die Dina Meyermann ist das, oder? Die, wo dann da zusammengefressen wird.
Die zwei Taucher.
Aus Starship Troopers. Ja, und das finde ich ultra bedrohlich. Also das ist etwas, wo es mein absoluter Albtraum war, sowieso unter Wasser von irgendwas angegriffen zu werden, aber da unten in so einer schwarzen Höhle und dann wirst du von was angegriffen, wo du nur schemenhaft siehst und wo du quasi auf einmal erst mitkriegst, dass das da ist, wenn die Fackel entzündet. Und ich fand die Szene wirklich extrem unangenehm. Und auch wirst die dann rausziehen, wie die dann ausschauen. Also manchmal dann meinst du wirklich, hey, ja cool, die haben sie jetzt früher nur erwischt, die ziehen sie jetzt raus und dann ziehen sie es raus und dann schauen die aus wie durch einen Wolfdraht. Also wirklich, das ist auf kürzeste Zeit haben die Piranhas so extrem effektiv und fieselnd Leid ab, das ist wirklich irre.
Naja, wobei, also jedes Mal, wenn sie eine Aussitzung haben, habe ich nicht damit gerechnet, dass da nur jemand lebt.
Ja, ich denke mal schon wieder. Und vor allem, wenn du dann wieder so Charaktere hast, die du eigentlich gern magst, wo du sagst, ja, jetzt haben sie ihn und jetzt ziehen sie ihn aus, ja, dann gehen ein Herr Pfirs ab oder er ist dann wirklich so abgefieselt, dass du, aber eigentlich bloß noch ein Deck drüber schmeißen brauchst, weil nichts mehr hilft. Also, ja, ich habe doch noch für ein paar Charaktere dann gehofft, dass das gut ausgeht, aber oftmals haut es nicht hin.
Du meinst für Kelly Brook?
Ja, zum Beispiel. Das hätte es nicht mehr gebraucht.
Nein, der hätte es auch gegönnt.
Ja.
Aber schaut euch den Film über selber an.
Unbedingt.
Deswegen, weiß nicht, hast du noch irgendwelche Hintergrundinfos? Sonst darf man gleich übergehen zu, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen.
Ja, das können wir gerne machen.
Dann darfst du anfangen.
Okay, was mir nicht gefallen hat und jetzt mal wieder, das ist die nervige Tequila-Trinken-aus-dem-Bauchnabel-Szene. Die finde ich so dermaßen nervig und die nimmt den Film dermaßen an Geschwindigkeit. Also das, was da eben da am Boot passiert, das zieht sich für mich zu lang. Also da ist wirklich einmal so eine Phase im Film, da ziehen sie mir die Handbremse zu stark an. Und dann eben ist auch noch so ein Krampf, wie das Tequila aus dem Bauch noch dringen. Da wirst du nicht einmal prall. Weißt du, was merkst du aus dem Bauch noch auszudringen? Da müsst ihr die beim Typen aussaufen, der 200 Kilo hat und am Bauchnobi, der wo zuerst auch nicht mehr der Tief ist, dann da die vielleicht prall werden, aber so von einem Bauchnobi von einer Tante, die wo 30 Kilo hat, na gut, sagen wir 60, haut nicht hier. Gut, das ist die Szene, oder das, was mir am meisten aufregt.
Wenn dir das nicht gefällt, dann mache ich das für dich.
Du kannst aus meinem Bauchnobi trinken, der war hübsch tief.
Ja, nein, da geht es ja weniger darum, dass du den Tequila dann trinkst, sondern praktisch, dass du am Ende dann die Frau mehr oder weniger ableckst und küsst.
Ach so, ja, bin ich so der Romantiker.
Ach so.
Ja, und ja, was ich voll geil finde, das sind halt, wie gesagt, die ganzen Effekte rund um den Film und die extreme Kreativität, wie die Leute abtreten. Und das ist auch der absolute Pluspunkt des Films und mit dem, das ist auch der Wiedererkennungswert des Films. Und wenn da wirklich Leute über Piranha reden, dann wird hauptsächlich ja, wie gesagt, entweder über die Mädels geredet oder eben übers Blutvergießen. Und das ist in dem Film wirklich irre geil gemacht.
Ja.
Und wie schaut's bei dir aus?
Ja, also negativ habe ich ja vorhin schon angeteased mit dem Vergleich zu Sharknado wegen den Effekten, dass ich die Effekte halt am Vollstellen billig gefunden habe. Also, ja, was ist billig? Sie schauen halt dann für das, dass die Piranhas dann eigentlich schon wieder echt geil gemacht sind, schauen halt manche Effekte dann ja seltsam aus. Aber ich habe den natürlich jetzt auch nicht in 3D gesehen. Es kann sein, dass das in 3D ganz anders wirkt.
Das kann schon sein. Es ist ja, jetzt muss ich nämlich kurz unterbrechen, 3D anders wirkt. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen oder mir fällt das immer persönlich auf, wenn ich weiß, es ist ein 3D-Film. Wenn es da während des Films die ganze Zeit irgendwelche Sachen ins Gesicht halten, also mit aller Gewalt irgendwie, einem schmeißen sie ein Drink-Kaffee, weißt du, so ein Glasl mit Limo oder was weiß ich, und die schmeißen es direkt am Zuschauer hin und so. Das finde ich halt immer extrem auffällig bei solchen Filmen, dass da, ja, dann weißt du eben, das ist ein 3D-Film und so. Das ist ja ganz krass bei My Bloody Valentine 3D, da wo die ganze Zeit wirklich irgendetwas ins Gesicht gehalten wird, wo es ja in 3D ziemlich cool ist, aber wo es halt ohne 3D dann ein wenig affig wirkt.
Ja, ich meine, es ist ja verzeihbar für das, dass man ja weiß, okay, ich schaue mir den jetzt gerade nicht in dem Originalformat an oder in dem Format, wo es der Regisseur eigentlich dafür gedacht gehabt hätte, aber jetzt halt gerade bei dieser Spirale da am Anfang, das fand ich halt, hat halt den Einstieg in den Film ein bisschen abgeschwächt.
Ja, na, gib mir das recht.
Spätestens beim Gemetzel war ich dann schon wieder voll zufrieden, hab mir dann gedacht, boah, lecker, Meister der Effekte, Wahnsinn.
Auf jeden Fall. Nein, es ist ja so, dass Wasser an sich ja auch ziemlich schwarz zum Animieren ist. Das ist ja wie bei Haare oder sowas. Das ist halt ab 2010 einfach schwarz zum Animieren gewesen. Und ich gebe dir da total recht. Das schaut nicht sonderlich stark aus.
Ja.
Aber cool ist halt am Anfang, dass man halt weiß, das ist der Richard Dreyfuss aus Jaws. Und der geht jetzt da beim Anglertrip einfach drauf.
Ja, das ist dann natürlich schon cool. Ich habe nicht erkannt.
Jetzt weißt du das.
Jetzt weiß ich es. Jetzt ist er noch besser, der Film.
Genau, und wieder draußen bist du es auch.
Und positiv, ich mag einfach Horrorkomödien und nur mit dem erotischen Touch, sage ich jetzt mal. Es gibt sehr viele, sehr schöne Szenen, wo man das einfach mal so ein bisschen genießen kann. Da schwimmen halt dann zwei nackerte Mädels umeinander und da schaut man halt dann einfach so zu und dann versteht man auch, warum der Pornoregisseur da so geil drauf ist. Aber dann dauert es nicht lang und dann kämen wir schon wieder die Piranhas. Aber sagen wir mal, so dieser Mix, der macht einfach wahnsinnig viel Spaß und ich fand ihn cool und Daumen hoch.
Auf jeden Fall. Weißt du, weil muss ich schnell anschließen, weißt du noch, was der Chris O'Donnell sagt, wenn er drauf geht am Schluss, wenn er ihm die Decke runterzieht und er spuckt das Blut aus, was sagt er da? Wet T-Shirt, oder?
Wet T-Shirt Contest, glaube ich.
Das ist so geil, das ist so affig, aber wirklich, ja, wie du sagst, das ist ein riesen Spaß.
Gut, und dann kommen wir nur zum Triple Threat, der wird nämlich sehr interessant.
Ja, der wird interessant.
Und zwar, sie war Titten.
Massiv viel.
Man weiß gar nicht, in welcher Szene Korne vorkommen.
Ja, das hat auf jeden Fall weniger.
Dann sieht man Trompeten.
Ja, aber dies ist richtig krass greislich. Sie haben ja meinen Schwanz gefressen.
Ja. Ey, ich wollte jetzt gerade sagen, wir spoilern mal lieber die Hörer nicht, damit sie sich den Film trotzdem anschauen.
Ja, die schauen, nachdem was mir jetzt alles erzählt haben, schauen das ihn sowieso. Und das ist also ein Film, der wo ja auch funktioniert, wenn man ein paar Sachen weiß. Das ist ja bei dem wohl irgendwas anders.
Ja, das stimmt. Und sterben Tiere?
Ja, massiv viel. Ja, also der hat alles. Das ist ein Film, da kannst du sagen, okay, Viva la Movilusion hat gesagt, der hat den kompletten Triple Threat. Das ist ein Film, der hat alles zu bieten. Schaut's euch an und habt Spaß.
Und vor allem bei dem Tiere sterben, es sterben nicht die falschen Tiere. Also Hunde oder sowas sterben nicht.
Nein, gar nicht. Gar nicht. Nein, da sterben schon die richtigen.
Okay, gut, ihr habt's gehört. Er hat sämtliche Schauwerte, die man braucht. Und wir haben euch einen Top-Horror-Komödien-Film empfohlen. Jetzt bleibt euch eigentlich nur noch den Podcast fertig hören, teilen, liken, abonnieren, kommentieren, Gott, Steady-Pakete abschließen, Rezessionen schreiben, Glocke drücken, Gott.
Schaut's bei Letterboxd vorbei.
Genau, richtig, dann könnt ihr da auch noch mal vielleicht in schriftlicher Form nachlesen, was wir von dem Film halten oder mindestens die Sterne nochmal erzählen. Ja, ansonsten gibt's eigentlich nicht viel zum sagen. Schade natürlich, dass der Carney nicht dabei war. Der hätte sie hier noch köstlichst über nackte Haut amüsieren können. Aber beim
auf jeden Fall. Und der hätte bestimmt eine Pornodarstellerin im Meer gefunden.
Meinst
du? Ja, bestimmt. Der weiß das. Der weiß sowas.
Ja, okay. Wahrscheinlich schon. der hätte fast jede namentlich gekannt. Der hätte da genau sagen können, in welcher Sekunde passiert was. Also zum einen, wann ist die Nacker zum Singen und wann stirbt's? Vielleicht machen wir ja irgendwann nur mal einen Podcast über den zweiten.
Nein, aber
wahrscheinlich eher nicht.
Niemals. Vielleicht einmal in einem Podcast über beschissene Fortsetzungen.
Okay, passt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.
Macht es gut. Servus.